Danke, Tommy und das ganze Team für eure Hinleitung. Inhalt liegt schon zu dem, was wir heute uns anschauen wollen aus Gottes Wort. Wir sind ja in unserer Predigtreihe im Johannesevangelium unterwegs, gerade in der Einleitung. Und Johannes verfolgt mit dem Schreiben des Evangeliums ein Ziel. Also wenn er diesen Bericht über das Leben und das Wesen und die Identität Jesu schreibt, dann will er uns damit eine Kernbotschaft mitteilen. Und die lesen wir in Johannes 20, 31. Johannes will, dass der Leser glaubt, vielleicht kann man das einblenden, sonst müsste ich das bedienen. Dann könnt ihr mitlesen. Johannes will, dass der Leser zu der Überzeugung kommt, zu dem Glauben kommt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und durch den Glauben an ihn Leben hat. Und wenn wir den heutigen Text anschauen, dann wird es notwendig sein, dass wir uns an dieses übergeordnete Ziel erinnern, weil das für uns dann die praktische und persönliche Anwendung werden wird. Der Abschnitt soll also wie alle anderen 21 Kapitel des Johannesevangeliums dem dienen, dass wir in dem Glauben überzeugt und gestärkt werden, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist. Und wer das glaubt und versteht, was sich hinter diesen Begriffen versteckt, unter Anführungszeichen, oder was das meint, der hat das Leben. Der Gott der Bibel, der sich uns in der Bibel vorstellt, will, dass du lebst. Er will, dass du das Leben hast. Jesus spricht in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und welches Leben Jesus damit meint, wie wir dieses Leben erlangen können, was notwendig ist, damit wir das Leben erlangen können und was das mit deiner ganz persönlichen Haltung und Beziehung zu Jesus Christus, dem Opferlamm Gottes, zu tun hat, um das wird es in der heutigen Predigt gehen. Wir befinden uns zeitlich ungefähr 30 nach Christi Geburt in der heutigen Textstelle und es hat eine Zeitspanne von 400 Jahren gegeben, wo unter Anführungszeichen von Gottes Seite Funkstille Richtung Volk Israel war. Kein Prophet ist aufgetreten und hat gesprochen zum Volk. Und Malachi war der letzte Prophet, ungefähr 400 vor Christi Geburt, der einen Propheten angekündigt hat. Johannes den Täufer. Und nun steht Johannes der Täufer am Jordan und lehrt und tauft. Seine Stimme erklingt, wie wir letzte Woche gehört haben, in der Wüste. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Und durch den Aufruf zur Umkehr bereitet er den Weg für Jesus. Es geht um eine Wegbereitung des Herzens. Die Umkehr, zu der Johannes aufruft, meint die Bereitschaft, sich von seinem gottlosen Verhalten und Denken abzuwenden und Gott zuzuwenden. Und aus dem Bericht von Matthäus über diese Zeit und über diese Situation am Jordan wissen wir, dass die Einwohner aus Jerusalem, aus Judäa, aus der ganzen Gegend am Jordan zu Johannes gekommen sind, ihre Sünden bekannt haben und sich taufen haben lassen. Die Taufe als Zeichen dieser Umkehr, dieser Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit und Ohnmacht, mit dieser Sündhaftigkeit umzugehen. Diese Wegbereitung des Herzens war notwendig und ist in unserem Grundverständnis zur Heiligkeit Gottes auch ganz wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen haben. Kein Mensch kann sich Gott in Hochmut, in Stolz, in Überheblichkeit wenden und annähern. Es ist eine innere Haltung der Demut und des Erkennens, dass wir Mensch sind, dass er Gott ist und dass wir Sünder sind und Vergebung brauchen, notwendig, um mit Gott in Beziehung treten zu können. Und deswegen eröffnet Jesus seine Bergpredigt auch mit den Worten: Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Und Jakobus wird noch deutlicher, wenn er schreibt: Gott widersteht, aktiv widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Und so ist Johannes ein Wegbereiter des Herzens. Er schafft einmal die richtige Herzenshaltung, in der Gott überhaupt Zugang zu dir haben kann. Denn den Hochmütigen widersteht er, wie wir da lesen. Und in all seinem Reden und Wirken verwendet Johannes die Aufmerksamkeit, die auf ihn gerichtet ist, nicht um sich jetzt groß zu machen und zu produzieren, sondern auf Jesus zu lenken. Der Blick und die Ohren sollen ganz auf Jesus gerichtet sein, und das ist sein Ziel, ein Wegbereiter für Jesus zu sein. Bevor wir den Abschnitt heute in Johannes 1, 29 lesen, möchte ich nur ganz kurz beten. Vater, wir beugen uns vor dir in dieser Haltung, in diesem Erkennen, dass du Gott bist, dass wir Menschen sind und dass wir nichts tun können ohne dich. Du bist Schöpfer, wir sind Geschöpfe. Du bist Herr über Himmel und Erde, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, unfassbar groß, heilig, mächtig. Und wir beugen uns vor dir und anerkennen deine Größe. Und wir danken dir, dass du dich so klein gemacht hast, dass du zu uns sprichst in einer Weise, dass wir es verstehen können. Und wir wollen dir bitten, wenn wir jetzt lesen, was du sprichst, dass du unser Herz auftust, dass du durch deinen Geist hineinsprichst und uns veränderst, uns zu dem Leben führst, das du für uns im Sinn hast. Amen. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Der, auf den du den Geist herabsteigen siehst und auf ihm bleiben siehst, der ist, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe, das Lamm Gottes. Wir lesen heute von einem sehr bedeutenden und wichtigen Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte. Jesus tritt erstmals öffentlich auf. Jesus kommt zu Johannes an den Jordan und lässt sich, wie wir aus den anderen Evangelien wissen, taufen. Er war ohne Sünde. Er hat sich nie von Gott abgewandt und musste deswegen auch nicht umkehren. Aber mit seiner Taufe bekannte er sich zu der Botschaft und zur Person Johannes dem Täufer. Und in dreifacher Weise wird bei diesem Ereignis der Taufe Jesu die Identität von ihm für alle Anwesenden sichtbar und hörbar bezeugt. Johannes der Täufer, der Heilige Geist und, wie wir es in den Berichten von Matthäus und Lukas auch lesen, Gott der Vater selbst bezeugen, was zu dem Zeitpunkt am Jordan kein Mensch wissen konnte. Johannes sieht Jesus auf sich zukommen und spricht aus, was der Heilige Geist ihm gezeigt hat, weil er das eben aus Menschenweisheit nicht wissen konnte. Jesus ist der Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, das von Gott gegebene Opferlamm, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Jesus, der Mann aus Nazareth, der am Jordan auf ihn und die ganze Menschenmenge zukommt, ist kein gewöhnlicher Mensch.
Jesus von Nazareth ist der lange angekündigte und erwartete Messias, der Gesalbte, der König, der Priester, der Prophet, auf den das ganze Volk sehnlichst gewartet hat. Jesus ist der menschgewordene Sohn Gottes. Jesus ist eben nicht nur Mensch. Gott, der Vater, bezeugt, indem er aus einer Wolke für alle hörbar spricht: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Heilige Geist kommt in Form einer Taube für alle anwesend sichtbar auf Jesus herab. Und weil Johannes das vorher gesagt bekommt, dass wenn er dieses Zeichen sieht, dass das ihm die Bestätigung sein soll, deswegen bezeugt auch Johannes: Jesus ist der Sohn Gottes. Was muss in den Köpfen der zuhörenden Menge zu dem Zeitpunkt vorgegangen sein, wenn sie die Stimme von Johannes hören, die Taube vom Himmel, das Reden Gottes aus einer Wolke? Da steht ein Mann, dessen Botschaft uns so bewegt, dass wir rausgehen aus den Städten und Dörfern an den Jordan, ergriffen sind von unserer Sündhaftigkeit und uns taufen lassen, und dann die Botschaft. Es muss eine unglaubliche Spannung unter den Zuhörern gewesen sein. Und vor allem eine Aussage wird total verwirrend gewesen sein für das Volk, das da um Johannes herumgestanden ist. Zweimal behauptet Johannes, Jesus sei ein Opferlamm. Ich meine, dass sie einen Christus, einen Messias, einen König, einen Priester, einen Propheten, einen Erlöser erwartet haben, davon kann man ausgehen. Aber ein Opfer, ein Lamm? Und ich glaube, uns geht es noch viel schwerer mit dem Begriff Opferlamm als den Menschen damals. Für uns, wer hat einen Bezug zum Lamm? Wir kennen es vielleicht aus dem Streichelzoo, oder der eine oder andere kann es gut zubereiten und isst vielleicht auch gern. Aber sonst hat es für uns eigentlich in der Praxis keine Relevanz. Und ich glaube auch, dass wir so weit weg sind von dem Opferdienst, den Gott im Alten Testament angeordnet hat, dass wir uns mit dem Begriff Opferlamm wirklich schwer tun. Und vielleicht das Problem der Sünde, die Folge der Sünde, der Tod, die tödliche Wirkung der Sünde in der Weise gar nicht ergreifen können, wie die Menschen, die das damals gehört haben. Die Zuhörer, die kennen den Geruch im Tempel, wenn das Opferfleisch verbrannt wird. Die kennen das Gefühl in den Händen, wenn man am Tier die Hände auflegt, als Zeichen dafür, dass die eigene Schuld auf das Tier übertragen wird. Die können sich vielleicht erinnern an den Moment, wo sie das Lamm oder das Tier, das zu opfern war, in den Händen gehalten haben und das nervös pochende Herz gespürt haben. Die Angst in den Augen vom Tier gesehen haben, das gewusst hat vielleicht, was da jetzt passiert. Die Schreie gehört haben von den Opfertieren, die den letzten Ton von sich geben, weil ich das Gebot Gottes, ihn zu lieben und den Nächsten wie mich selbst, nicht eingehalten habe. Der Menschenmenge am Jordan war der Opferbegriff, der Opferlammbegriff geläufig, und sie haben den Opferdienst mit allen Sinnen erlebt. Und ich glaube, es waren blutige, schreckliche Assoziationen, die sie mit dem Opferdienst und Opferlamm in Verbindung gebracht haben. Und wenn wir das heute verstehen müssen, warum Opferlamm, warum ist das alles notwendig, dann müssen wir in der Geschichte Gottes mit der Menschheit zurückgehen und das ausrollen. Woher kommt eigentlich das Problem? Wir müssen in den Garten Eden gehen, und da lesen wir in den ersten Versen, es geht von Anfang an um diese eine Geschichte vom Sündenfall. Und wenn Sünde bedeutet Zielverfehlung, ja, das ist die wörtliche Übersetzung, dann muss man sich die Frage stellen: Was wäre das Ziel gewesen, das man hätte treffen sollen? Gott erschafft im biblischen Bericht zufolge Himmel und Erde, alles was lebt. Als Krone der Schöpfung schafft er den Menschen, ihm ähnlich, ein Ebenbild. Und es ist eine Eigenschaft, die den Menschen ganz besonders hervorhebt zum Rest der Schöpfung. Der Mensch bekommt nämlich eine Fähigkeit, die kein anderes Wesen hat, nämlich in die direkte Beziehung mit Gott, dem Schöpfer, zu treten. Gott adelt den Menschen, indem er einen freien Willen gibt, indem er die Macht gibt, auf das gesprochene Wort von Gott zu reagieren, ihm zu vertrauen oder ihm nicht zu vertrauen. Und mit dieser Eigenschaft wird der Mensch überhaupt erst liebesfähig. Er ist keine Marionette, die tun muss, was Gott sagt oder nur ihren Instinkten folgt. Der Mensch hat einen freien Willen und kann auf Gottes Reden reagieren und damit ihn lieben, ihn nicht lieben, ihm vertrauen, ihm nicht vertrauen, in einer vertrauensvollen Liebesbeziehung mit seinem Schöpfer leben oder eben nicht leben. Und das ist das Leben, was wir eingangs als Ziel Gottes für das Johannesevangelium gelesen haben. Er will, dass du lebst in einer Beziehung mit ihm. Und dafür stellt Gott den Baum der Erkenntnis in den Garten Eden. Und alles war dem Menschen erlaubt. Aber an dem Baum der Erkenntnis scheiden sich die Geister. An dem wird der Mensch geprüft in seinem Vertrauen auf Gott. Vertraue ihm. Und wer von dem Baum der Erkenntnis isst, der sagt damit: Ich vertraue dir nicht, Gott. Du meinst es nicht gut mit mir. Du willst mir was vorenthalten. Du bist nicht gut und ohne dich wäre es eigentlich besser. Und Adam verabsäumt es, seine Frau ausreichend vor der Gefahr des Baumes der Erkenntnis zu schützen. Sie und später auch er essen von der Frucht und machen damit deutlich, dass sie Gott nicht vertrauen. Sofort werden ihnen die Augen geöffnet und sie sehen, dass sie nackt sind. Sie schämen sich voreinander und verstecken sich voreinander und vor Gott. Und Gott sucht sie. Gott geht ihnen nach. Ähnlich wie Jesus heute an der Stelle auf Johannes und die Menschenmenge zugeht. Gott ruft sie beim Namen. Gott ruft dich beim Namen. Gott spricht in weiterer Folge aus, was es für Folgen hat, dass sie ihm misstraut haben. Und in seinem Urteil werden die ewigen Konsequenzen, der Tod, die Trennung von Gott, aber auch die Konsequenzen auf der Erde für die Schlange, Adam und Eva deutlich. Es sind eben Konsequenzen, die weit über die Generation von Adam und Eva hinausreichen. Die gesamte Schöpfung leidet bis heute unter den Folgen der Sünde, der Rebellion des Menschen gegen seinen Schöpfer. Der Tod ist durchgedrungen zu allen Menschen. Und wir kennen manchmal diese Frage, die gestellt wird: Warum lässt Gott all das Leid zu? Und in dieser Fragestellung haben wir eine Täter-Opfer-Umkehr. Warum lässt Gott überhaupt noch Gutes zu, müssten wir fragen. Warum macht er den Sack nicht im Garten Eden zu? Die einst vertraute Liebesbeziehung zwischen Menschen und Gott ist zerstört. Das wahre Leben, die wahre Gemeinschaft mit dem Schöpfer ist nicht mehr möglich. Und nachdem Gott das Gericht gesprochen hat, lesen wir was völlig Unerwartetes. 1. Mose 3, 21: Und Gott, der Herr, machte Adam und Eva Kleider aus Fell und bekleidete sie. In all dem Elend, in all den schrecklichen Folgen der Rebellion gegen Gott, lesen wir, wie Gott hier die zwei mit Fellen kleidet. Und Jesaja hat in Jesaja 61, 10 die tiefere geistliche Bedeutung, die Gott für uns im Sinn hat, erwähnt. Gott kleidet uns in Gerechtigkeit. Er will uns in Gerechtigkeit kleiden. Und man kann natürlich nur darüber spekulieren, woher Gott die Felle genommen hat. Aber üblicherweise muss für Fell ein Tier die Haut lassen, was selten ohne tödliche Folgen vonstatten geht. Und da ist es auch naheliegend, dass bereits im Garten Eden das erste Opfer notwendig war, um Adam und Eva zu kleiden. Und die Sünde sofort den Tod zur Folge hatte. Und damit ist bereits im Garten Eden eine erste Vorausschau auf Jesus, das Opferlamm, sichtbar. Und in der weiteren Geschichte der Kinder von Adam und Eva sehen wir, dass es Gott beim Opfer ums Herz geht. Kain und Abel bringen Gott ein Opfer dar. Gott nimmt das Opfer vom Abel an und vom Kain nicht. Und Hebräer löst auf, warum? Abel opfert aus Glauben. Und wenn wir das Leben von Abraham anschauen, einem im Alten Testament der Glaubensväter, dann sehen wir, wie er in den Himmel aufschaut und Gott zu ihm spricht und er glaubt den Verheißungen. Und dieser Glaube wird ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Wir sind nicht im Neuen Testament übrigens, gell? Wir sind im Alten Bund. Und wir haben von Anfang an das Evangelium da. Der Glaube, der rechtfertigt. Und nicht die Werke der Menschen. Also wir sehen, Gott kleidet in Gerechtigkeit, er ist der Aktive. Und diese Gerechtigkeit erlangt man durch den Glauben an das von Gott Gesprochene. In der weiteren Geschichte Gottes mit dem Volk Israel und in dem Fall jetzt mit Abraham sehen wir, dass dieser Glaube, den Abraham hatte, in einer sehr harten Prüfung auf die Probe gestellt wird. Gott fordert Abraham auf, dass er seinen Sohn Isaak opfert am Berg Moria. Den Sohn, auf dem die Verheißung war, dass er durch seine Nachkommenschaft alle Völker der Erde gesegnet werden sollen. Und Abraham ist bereit, dieses Opfer darzubringen, weil er an die Möglichkeit der Auferstehung aus den Toten glaubt. Und wir sehen, wie Gott im letzten Moment eingreift und für ein Opfer sorgt. Und ich denke, aus der Begebenheit können wir zwei weitere Aspekte sehen. Das eine ist, wir können das Vaterherz Gottes spüren und sehen, dass er bereit ist, sein Liebstes zu geben für dich, für mich. Und wir können daran sehen, dass Gott letztlich der ist, der für das Opfer sorgt. Jesus wird zum Opferlamm Gottes. Die weitere Geschichte Israels oder des Volkes Israel, die Enkelkinder oder das Enkelkind von Abraham, Jakob, hat 12 Söhne. Sie werden durch eine Hungersnot nach Ägypten gebracht und wachsen dort 400 Jahre lang zu einem großen Volk an, aber ein großes Volk, das unter der Sklaverei der Ägypter leidet. Und in unfassbarer Dramatik lesen wir da im 1. Mose, wie Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten, die sinnbildlich für die Sklaverei unter der Sünde steht, befreit. Mit 10 Plagen schlägt Gott den Pharao, der sinnbildlich oder bildlich für das gottlos-teuflische steht. Die 9 Plagen und die letzte Plage, die ja Gericht ist, sind eine Vorausschau auf das Gericht, das Gott angekündigt hat, das kommen wird in der Offenbarung. Und wir sehen dabei deutlich, einerseits das Volk wird unter all diesen Plagen geschützt im Land der Gosen und spürt die Wirkungen all dieser Herausforderungen kaum. Aber in der letzten Plage, in dem letzten Gericht, das Gott spricht, stellt er auch die Israeliten auf die Probe. Die Ägypter wie auch die Israeliten erleben den Zorn Gottes, das Gericht Gottes. Er ordnet an, sie sollen ein fehlerloses Lamm nehmen und es schlachten, je Familie eines. Und das Blut des Lammes sollen sie an die Türschwellen ihrer Häuser streichen. Und in der folgenden Nacht wird er durch Ägypten gehen und alle männliche Erstgeburt tödlich schlagen. Aber an allen Türen, wo das Blut des Lammes sieht, wird er vorübergehen. Können wir uns das Leid vorstellen, können wir uns die Not vorstellen? In jedem Haus in Ägypten stirbt der männliche Erstgeborene, das erste Vieh, das älteste Vieh aus der Herde. Ein unfassbares Gericht Gottes. Und in all dem Leid werden jene Menschen bewahrt, an all denen geht das Gericht vorüber, die den Worten Mose glauben, ein Lamm schlachten und das Blut an ihre Tür streichen. Und heute noch erinnern sich die Juden jährlich im Passafest an dieses Ereignis, an diese Befreiung aus Ägypten. Und wir sehen in der Geschichte auch weitere Vorbereitungen auf das wahre Opferlamm, das uns wirklich Befreiung bringen soll. 1600 Jahre später, in einem unbedeutenden Ort, Bethlehem Ephrata, wird ein Kind geboren. Und wir lesen in den Berichten ganz trocken, und die Mutter wickelt es in Windeln und legt es in eine Futterkrippe. Bethlehem Ephrata war kein Ort wie jeder andere. David, der König, hat in seinem Leben die Vorbereitungen für den Tempeldienst vorbereitet und der später durch seinen Sohn dann auch aufgenommen worden ist. Und er hat in Bethlehem, seinem Herkunftsort, wo er aufgewachsen ist, und genauer gesagt in diesem Ortsteil Bethlehem Ephrata, angeordnet, dass dort die Lämmer für das jährliche Passafest durch die Auswahl der Lämmer für das Passafest vonstatten gehen sollen. Und wie wir wissen, musste das ein fehlerloses Lamm sein. Ja? Und wenn Jesus da in Windel gewickelt wurde und in eine Krippe gelegt wurde, dann sind die Krippen, die Futtertröge, wie wir da eins bildlich sehen, jene aus Stein gehauene Becken gewesen, die den Priestern eben auch dazu dienten, die Lämmer auf dem Rücken liegend zu inspizieren und sicherzustellen, dass das Lamm wirklich makellos ist. Und vor jedem Passafest kommen die Priester aus Jerusalem, suchen dort die Lämmer für das Passafest aus, wickeln sie dann in prunkvolle Tücher und tragen sie nach Jerusalem, damit dem Tier bis zum Opfer auch wirklich kein Schaden zugefügt wird. Wenn Jesus also in Windeln gewickelt wird und in eine Krippe gelegt wird, dann ist das nichts anderes als eine ganz plastische Darstellung, dass Jesus das Opferlamm ist. Dass er gekommen ist, um zu sterben. Als Opferlamm für unsere Sünden. Und die Menschenmenge am Jordan muss vollkommen verwirrt gewesen sein, weil diese Attribute, diese Eigenschaften Jesu nicht zusammenpassen. Da ist der Messias, der Christus, der Herrscher, den wir erwarten, dass er uns befreit von der Macht der Römer. Der wird der Sohn Gottes genannt. Und das passt vielleicht noch zusammen, aber ein Opferlamm, das passt mit dem nicht zusammen. Und ich denke, wir können Gott nur preisen dafür, dass es so ist. Dass er sowohl Christus, Sohn Gottes ist, aber dass er in seinem ersten Kommen auf die Welt nicht in Macht und Herrlichkeit gekommen ist, so wie sie sich vielleicht erwartet hätten, sondern dass er in Demut dienend als Opferlamm gekommen ist. Er wuchs vor ihm auf, also er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Aber wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinem Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat die Sünden der Welt am Kreuz von Golgatha getragen. Es ist vollbracht. Jesus kam als Kind in die Welt und wurde, so wie wir in Galater 4 lesen, dem Gesetz unterstellt. Er war jeglicher Art von Versuchung ausgesetzt, aber er blieb ohne Schuld. Er hat gedacht, gesagt und getan, was der Wille Gottes war. Er hat gelebt. Er hat ein Leben in vertrauensvoller Gemeinschaft mit dem Vater auf der Erde gelebt. Preist den Herrn, er ist bei seinem ersten Kommen in die Welt nicht mit dem Ziel gekommen, zu richten und zu verurteilen, sondern um das Gesetz zu erfüllen. Jesus war ohne Sünde. Und im alttestamentlichen Opferdienst war eben das ein Bild, die Hand auf das Opfertier zu legen und damit zu deutlich zu machen, dass die Schuld des Menschen auf das Opfertier übertragen wird. Und somit wurde dem Volk Israel mit dem Opferdienst im Tempel permanent vor Augen geführt, dass ihre persönliche Sünde, ihre persönliche Rebellion gegen Gott die Tod eines Tieres zur Folge hat. Das Opfer hat sie nicht reingewaschen. Es war dieses fehlerlose Lamm, dieser sündlose Leib, der geschlachtet werden musste, der uns Gerechtigkeit erwirkt hat. Und all die Schuld hat Jesus getragen. Er ist das Schuldopfer, das von Gott gegeben worden ist. Wir lesen in 1. Petrus 2,24, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Jesus handelt als Stellvertreter. Gott schüttet seinen Zorn über diese Gottlosigkeit, über diese Anmaßung zu behaupten, er sei nicht gut und er meine es nicht gut. Er schüttet all seinen Zorn über Jesus aus, anstatt über uns. Gott liefert in Jesus das Opferlamm und er nimmt dieses Leben des Stellvertreters für uns an. Und dieses stellvertretende Opfer Jesu kann man nur im Glauben annehmen. Du kannst nichts dazu beitragen. Es sind keine weiteren Schritte oder Dinge notwendig. Das ist ein vollkommenes Opfer, das Jesus gebracht hat. Es ist vollbracht. Wer das glaubt, der hat Zugang zum Vater. Der kann leben, wozu wir eigentlich bestimmt waren. Gott ruft dich heute bei deinem Namen. Gott steht mit dem Gesagten an deiner Herzenstür und klopft an. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Er möchte deine Schuld vergeben. Er möchte dich in Gerechtigkeit kleiden. Aber wie im Garten Eden schon, stürmt Gott nicht gegen deinen Willen bei der Tür herein. Es geschehe dir nach deinem Glauben. Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, ist das von Gott gegebene Opferlamm, das die Sünden auf sich genommen hat, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Amen.